Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute widmen wir uns einem besonderen Thema, der Zensur.
Und zwar nicht bezogen auf Schulnoten. Da würden die allermeisten von uns besprochenen Hörspiele ohnehin eine glatte 6 bekommen.
Nein, es geht um Hörspiele, die nachträglich zensiert wurden. In diesem Fall Folge 9 von Europas Larry Brandt, die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo.
Auf geht's in die guten alten 80er, die seltsamerweise nach jeder Zeitreise weniger gut wirken.
Hörspielkammer des Schreckens.
Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Die Produktion Die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo nimmt in der Hörspielgeschichte einen Ehrenplatz ein. Denn es dürfte das erste und bislang einzige Jugendhörspiel sein, das auf dem Index landete.
Spätere Produktionen der talent- und geschmackbefreiten Giftstachelbande wurden zwar ebenfalls indiziert, richteten sich aber von vornherein an Erwachsene. Auch wenn der Kopf des Labels extrem kindisch war und bis heute ist.
Und sogar im Hause Miller International, dem Mutterkonzern von Europa, hatte man zuvor bereits Erfahrungen mit dem Thema Zensur gesammelt, wenn auch nicht mit Hörspielen im engeren Sinne. Miller Deutsch National hatte nämlich Anfang der 1970er Schallplatten mit den schönsten Reden von Hitler, Goebbels und anderen Nazis veröffentlicht. Dummerweise hatte man vergessen, das Ganze in so etwas wie einen kritischen Gesamtkontext zu stellen. Und so landeten mehrere der Platten auf dem Index.
Mitte der 80er wurde dieses Schicksal dann besagtem Dr. Gorgo aus der Serie Larry Brandt zuteil. Was war geschehen? Eine Mutter bekam mit, was für seltsame Hörspiele ihre Kinder da eigentlich hörten und wandte sich an das Jugendamt der Stadt Frankfurt.
Das beantragte dann die Indizierung der Folge bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften.
Es kam zur Verhandlung und am Ende wurde das Hörspiel indiziert und durfte nicht mehr an Jugendliche verkauft werden.
In der Urteilsbegründung hieß es, dass der Inhalt der Episode dazu geeignet sei, Kinder und Jugendliche sozial-ethisch zu desorientieren. Für jeden Hörer werde klar und zweifelsfrei einsichtig, dass die Tonkassette verrohend wirke und Selbstjustiz bejahe. Weiter hieß es, dass das Hörspiel beim Hörer Aggressionen aufbaue und ihn im Zustand angespannter, latenter Aggressivität halte.
Aus heutiger Sicht eine ziemlich befremdliche Begründung, denn bei der Überschrift aufgebaute Aggressionen und Zustände angespannter und latenter Aggressivität beim Anhören fallen einem seit bald 20 Jahren eine ganze Menge Produktionen ein, die so gesehen aber mal ganz schnell weginitiiert werden müssten. Schlimmer noch, die damalige Urteilsbegründung liest sich im Grunde wie die gewollte Produktionszielsetzung jeder einzelnen Drecksproduktion aus dem Hause Pobert, Birker und Dumejoch.
Stimmt. Die Indizierung war wohl auch einer der Gründe dafür, dass die Serie Mitte der 80er eingestellt wurde und Europa sich für eine Weile vom Grusel- und Horrorsektor zurückzog. Anfang der 2000er gab es dann eine Art Hörspielrenaissance, die Europa mit einer Neuauflage der alten Larry Brandt-Folgen sowie der Veröffentlichung von 4 neuen Episoden torpedierte. Die neu produzierten Folgen kamen mehr schlecht als recht an und so erlebte Brandt recht bald seinen zweiten Winter des Ablebens.
Und wer nun erleichtert aufatmete und hoffte, dass es nie wieder zu irgendeinem obszönen Experiment mit der nun schon mehrmals begrabenen Leiche des PSA-Agenten kommen werde, der wurde schon bald darauf in Angst und Schrecken versetzt.
Denn es folgten plötzlich Hörbücher, Vertonungen von Winterzeit und sogar ein Reboot beim Label Zauberstern Records von Simeon Chrysomalis.
Und für besagten Reboot arbeitete ich sogar eine Zeit lang als sogenannter Script Supervisor, was derbe geil klang, aber nichts anderes hier als dass ich bei den Skripten die gröbsten Fehler korrigierte und alles um ein Drittel kürzte.
Okay, wie hast du das geschafft, die Skripte um ein Drittel zu kürzen?
Hä? Hab ich doch gerade gesagt. Ich habe die gröbsten Fehler rausgenommen.
Oh. Und mitgesprochen haben wir damals auch. Ja, uns war auch damals schon nichts heilig, Kinder. Leider konnte die Serie von Zaubersternhagel voll nicht annähernd das Flair der alten Brandt-Hörspiele erreichen.
Wer hätte das gedacht? Also, außer jedem. Wir wollen uns heute jedenfalls den indizierten Gorgo von Europa vornehmen. Und dabei soll es nicht darum gehen, ob die Indizierung gerechtfertigt war. Das lässt sich schwer beurteilen, wenn man weder Prüfer noch Kind ist und auch nicht in den 80ern lebt, sondern das Hörspiel selbst im Mittelpunkt stehen. denn das allein ist blöde genug.
Oh ja. Europa hat zwar damals mit Larry Brand und Macabros Kult geschaffen, aber Kult bedeutet ja oftmals gerade nicht, dass das angebetete Objekt auch gut ist. Das kann auch der größte Trash sein.
Und Larry Brand ist der größte Trash. Mindestens diese Folge. Geschrieben wurde sie, wie auch die anderen Episoden damals, von einem gewissen Charlie Graul. Hinter diesem Pseudonym verbargen sich Douglas Welbert, dessen Frau Katja Brügger und der heute als Regisseur aktive Bertram von Boxberg.
Und es ist überliefert, dass die Vorlagen von Dan Schocker alias Jürgen Grasmück von diesen dreisten Dreien nicht allzu ernst genommen wurden. Stattdessen haben Dougie, die Brüggerin und Bibi Boxberg damals auf Lanzarote am Strand gelegen und tagsüber eifrig Szenen geschrieben, bei denen jeder versuchte, noch absurdere Einfälle als die beiden anderen zu Papier zu bringen. Und abends kruppelten sie sich dann den Wirsing mit jeder Menge Wein auf Dreiviertelmast, lasen sich ihre verrückten Szenen gegenseitig vor und strullerten sich vor Belustigung über den ganzen herrlich mischugen Quatsch ein. Okay, das mit dem Einstrullen entstammt jetzt nicht mehr der Überlieferung, aber mal ehrlich, ist das nicht trotzdem eine schöne Vorstellung? Douglas Welbert, stinkbesoffen auf Lanzarote, in einer Urinlache liegend, der sich fast totlacht beim Anhören der Balla-Balla-Einfälle seiner Frau und seines Mannes.
Ja. Ob heutige Skripte wohl immer noch so entstehen? Dass Duschek, Meisenberg, Beckmann, Juncker und Co. da in die Tasten hauen, sich ihren Käse gegenseitig vorlesen und dann herzhaft darüber lachen?
Nee. Höchstens das mit der Urinlache halte ich bei den Heinis für möglich. Wenn auch definitiv nicht vor Lachen, sondern einfach nur wegen allgemeiner Unfähigkeit, gleichzeitig die übliche Scheiße zu Papier und die übliche Pisse zur Toilette zu bringen. Man merkt denen eher nonstop an, dass die ihren Müll selber leider sehr, sehr ernst nehmen. Und es sind nur die Hörer, die sich totlachen, weil der Kram unfreiwillig komisch ist.
Hey du.
Ich?
Ja genau, du.
Was denn?
Willst du einen Funfact kaufen?
Was sind das denn hier für unlautere Schwarzmarktmethoden, um deine labbrigen Funfacts loszuwerden, ey?
Nun sei mal nicht so nörgelig. Es lohnt sich.
Ja, dann mach mal.
Es geht um Larry Brand-Autor Jürgen Grasmück. Wie ich erst letztens las, kam der in einer uns mittlerweile nur zu gut bekannten Stadt zur Welt. In Hanau. Und damit kann man wohl sagen, dass er in dieser Stadt der Meister des fiktiven Horrors ist.
Herr Wachtmeister! Herr Wachtmeister! Die Hörspielkammer behauptet, dass Dan Schocker den Horror in Hanau verkörpern würde. Dabei bin ich ein noch viel gruseligerer Typ. Und meine Performance im miesen Peter ist der wahre Horror. Anzeige! Anzeige!
Jawollo!
Astreine Logik, Boss!
Herr Wachtmeister! Herr Wachtmeister! Der Eichhorst behauptet immer, dass er geile Funfacts am Start hat. Aber die sind gar nicht geil. Die sind eigentlich eher scheiße. Joachim Otto und Tom Steinbrecher haben das auch als Zeugen bestätigt. Anzeige! Anzeige!
Jawollo!
Astreine Logik, Boss!
Menno!
Ja, selbst schuld.
Ich habe übrigens zur Vorbereitung auf die Kammer den Roman Die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo gelesen.
Was? Das grenzt ja langsam an ein selbstzerstörerisches Verhalten, was du dir da antust. Wäre es nicht vielleicht weniger schädlich, wenn du dir in solchen Momenten nur ein bisschen den Oberarm aufritzt oder so?
Ja, aber das bringt nichts. Dabei spüre ich mich einfach nicht mehr. Ich brauche schon den ganz harten Stuff.
Oh weh.
Außerdem dachte ich, das halbe Stündchen gönne ich mir. Hart. Dabei ist mir ein interessantes Phänomen aufgefallen. Praktisch alle markanten Stellen des Hörspiels, die nach dem Hören in Erinnerung bleiben, sind in Jürgen Grasmülls Roman überhaupt nicht drin. Die wurden echt alle von den Graulanern auf Lanzarote hinzugefügt. Und gerade im direkten Vergleich der Inhalte von Dan, sie nannten ihn Grasmücke Schocker, und denen von Graul, 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 fällt es umso mehr auf, wie gut Welbert, Welbert und Bumsberg es verstanden haben, wie Unterhaltung funktioniert.
Lobende Worte von uns über Bearbeitungen eines Hörspielskripts? Eat this, Markgruppe!
Allerdings haben sie es auch geschafft, bei ihren Ergänzungen jede Menge Fehler und Ungereimtheiten einzubauen. Und so ist alles, was beim Hören seltsam und unverständlich wirkt, ebenfalls auf dem Mist des Trios gewachsen.
Das erinnert dann schon wieder mehr an heutige Skriptstümper. Eat this doch nicht, Markgruppe.
Aber der Reihe nach. Das Hörspiel beginnt mit einer Autoszene, die mehr oder weniger auch so im Roman vorkommt. Wobei Roman wirklich ein großes Wort ist für diesen schmalen Groschengump.
Im Auto bekommt man jedenfalls einen guten Eindruck vom Humor der Schreiberbande. Ein Ehepaar redet über Käsekuchen und der Mann behauptet, dass von dem Gefasel seiner Frau die Scheiben beschlagen würden. Dann muss Sohnemann Mike dringend pissen.
Der miserabel sprechende Sohnemann Mike. So viel Zeit muss sein. klingt ähnlich furchtbar wie Johnny Connolly in Sinclairs Totenchor der Ghouls. Okay, hier scheint immerhin wirklich ein Kind gesprochen zu haben, aber toller wird es dadurch leider auch nicht.
Mike steigt und tritt dann jedenfalls aus und schleppt kurz danach eine abgetrennte Hand an.
Mit der er offenbar an seiner Mami rumfummelt, die das für einen plötzlichen Zärtlichkeitsanfall ihres Gögas hält. Immer Ärger mit Bernie lässt grüßen. Als sich Mannes vermeintliche Fummelgriffel dann als abgetrennte Hand einer Toten rausstellen, haben wir den ersten Schockmoment des Hörspiels.
Ein klassischer Brandanfang, der irgendwie völlig bekloppt und für junge Hörer sicher trotzdem derbe unheimlich ist.
Anschließend geht's ins Büro von Chief Inspector Edward Higgins. Von ihm erfahren wir, dass in den letzten Monaten insgesamt 6 Frauenleichen aufgetaucht sind. Allerdings nicht vollständig, denn es fehlte jeweils der Kopf. In seinem Büro sitzt nun ein weiterer Ermittler. Larry Brent.
Mysteriöse Reinfälle, scheinbar ungenießbare Hörspiele, hochnotpeinliche Intros, klärt die Kläranlage der Hörspielkammer des Schreckens. Spezialgericht alias Satz mit X, das war wohl nix. Wo bist du? Du Scheiße, du! Kommen! Gehen! Bitte für immer wegbleiben!
David Gullen. Niemand kennt seinen Namen, obwohl wir uns beinahe sicher sind, dass er David Gullen lautet. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Und niemand will das überhaupt wissen. Und doch ist er der Kopf einer der größten Organisationen zur Verbrechensbekämpfung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Falls Dr. Gorgo ihm besagten Kopf nicht abgetrennt und auf einen Ziesel transplantiert hat. Überall, wo unaufgeklärte, mysteriöse, unwahrscheinliche und immer auch etwas alberne Fälle die örtliche Polizei vor scheinbar unlösbare Rätsel stellen, ist der Einsatzort der PSA, der psychoanalytischen Spezialabteilung David Gullens alias X-Ray 1. Auch wenn so etwas wie Psychoanalyse wohl das Einzige ist, was wirklich nie auch nur im Entferntesten in diesen Hörspielen vorkommt.
Übrigens, in der Gorgo-Folge fehlt das dämliche Anfangsgesülze von dieser hysterisch kreischenden und das R wie Hitler rollenden Flitzpiepe.
Oh.
Ich hatte erst gedacht, dass es nur in der geschnittenen Neuauflage weggelassen worden wäre, um die Folge vom Index zu bekommen. Aber nein, das fehlte auch schon im Original.
Und gleich danach geht es mit den Merkwürdigkeiten des Hörspiels los. Higgins erklärt, dass hinter dem Tod der 6 jungen Frauen ein Unbekannter steckt. Wie er darauf kommt, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, verrät er aber nicht.
Higgins hat ihm den Namen Dr. Gorgo gegeben. Dass der Doktor den Frauen die Köpfe abschneidet, erinnert ihn an die griechische Mythologie. Dort gab es angeblich eine Frau namens Gorgo, deren Haar aus Schlangen bestand und die von einem Halbgott geköpft wurde. Er weiß das, weil er wörtlich in der Obertertia ausnahmsweise einmal aufgepasst hat.
In der Obertertia. So, so. So wurde ja früher die 9. Klasse bezeichnet. In Deutschland. Konnte man da echt keinen englischen Begriff finden?
Ja, oder ist Higgins in Deutschland zur Schule gegangen?
Naja, Higgins hieß doch auch gern mal der Inspektor in den Edgar Wallace-Filmen. Unter anderem gespielt von Joachim Fuchsberger. Die wurden doch in Deutschland gedreht.
Ja, die sollten aber trotzdem in London spielen. Oh Mann, was soll das denn? Unnötig anzumerken, dass solche unpassenden Begriffe im Roman natürlich nicht vorkommen. Naja, eher im Gegenteil. Da ist ständig von dem Girl oder dem Boy die Rede, was auch ziemlich peinlich ist. Aber immerhin auf eine anglophile Weise peinlich.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Gorgo-Erklärung ohnehin äußerst fragwürdig ist. Es gab zwar laut Mythologie die sogenannten Gorgonen, die tatsächlich geflügelte Schreckgestalten mit Schlangenhaaren waren, aber die hießen nicht Gorgo, sondern Steno, Euryale und Medusa. Und Medusa war die Dame, deren Kopf abgetrennt wurde. Also hätte Higgins den Mörder Dr. Medusa nennen müssen. Oder meinetwegen auch zu Ehren von Markus Duschek Dr. Sudame.
Ah, als ob die Knalltüte geehrt werden müsste. Ich bitte dich.
Na, stimmt auch wieder. Weiter im Schwachsinnskabinett des Dr. Grauligari. Larry fragt Higgins, ob das makabere Puzzle denn inzwischen vollständig sei. Und Higgins antwortet:
Ja, gestern haben wir das Dutzend zusammengekriegt. 6 Torsi, 12 Beine, 12 Arme.
Ganz kurz mal eben. Wieso ist das ein Dutzend? Wenn es 12 Leichen wären, hätte er recht. Dann wäre es ein Dutzend. Aber 6 Leichen sind doch nur ein halbes Dutzend. Oder geht's um die Körperteile? Aber dann käme man wohl eher auf 30 Teile. Oder meinetwegen 18, wenn man die Arme und Beine jeweils als Einheit zählt. Nö, ist eine sehr vertrauenserweckende Polizei, wenn die so schlampig rechnet.
Nächste Szene. Die Mutter der letzten Toten, Mrs. Jane Wells, soll die Leiche ihrer Tochter identifizieren. Was sie auch tut. Wohlgemerkt eine Leiche ohne Kopf. Also ich weiß nicht, ob meine Eltern mich damals nur anhand meines nackten Körpers hätten identifizieren können.
Er war zumindest noch nicht so wabbelig. Wobei Mrs. Wells neben den dünnen Armen und Beinchen auch etwas anderes explizit wiedererkennt. Zitat:
Die kleine Brust, die gerade anfangen wollte zu blühen.
Was wird denn da bedient? Na, immerhin wurde diese dezent inzestuöse Stelle in der Neuauflage weggelassen und kommt im Buch sowieso nicht vor.
Es folgt eine der klassischen Brand-Szenen mit dem typischen Flair und Humor der Serie. Natürlich auch komplett vom Graul-Triumvirat getextet. Hier waren die drei Anfang der 80er voll auf der Höhe der Zeit. Was leider heißt, dass die Szene im Jahr 2020 nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist und extremes Fremdschampotenzial hat.
Wir führen euch das natürlich wie immer im Originallaut vor.
Der gespielte Szenenwitz.
Sarah, Sahara. Ich will dich malen, Baby. Zieh dich aus. Du wirst die Sonne sein, die Sonne der Sahara. Heiß und brennend sollst du über allem leuchten. Dein weißer Leib soll in 1000 Farben glühen. Sarah, die Sonne der Sahara. Ja. Zieh dich aus, Baby. Zeig mir deinen sonnigen, wonnigen Körper.
Du Johnny, ich muss eigentlich.
Auch ein Hippie muss mal Pippi, Baby. Ist doch Logo, lass dir Zeit. Die Nacht fängt erst an. Meine Kunst kennt keine Grenzen. Ich warte auf dich, du meine Muse.
Hey, Müschen, gib Küsschen. Ist eine dufte Party, was?
Slut!
Johnny ist ja ganz verrückt nach dir.
Ach, dieser alte Affe. Ich finde seine Bilder scheußlich. Und diese Party hier finde ich genauso scheußlich. Ich gehe jetzt nach Hause. Grüß den großen Künstler schön von mir. Er soll sich eine andere Sonne suchen.
Sarah, sei doch kein Spielverderber. Außerdem ist es viel zu gefährlich, jetzt alleine nach Hause zu gehen.
Na, wenn ich Dr. Gorgo treffe, dann schicke ich ihn euch vorbei. Der hat in diesem verrückten Haufen gerade noch gefehlt. Tschüss! Bill, wir sehen uns morgen.
Sarah, Sahara, warte doch. Vielleicht bringt dich einer der Jungs nach Hause.
Die fliegen wahrscheinlich mit mir zum Mond oder sonst wohin.
Boring!
Nein, danke, Bill. Ich nehme die U-Bahn. Die bringt mich wenigstens dorthin, wo ich es will.
Sucht euch Arbeit!
Boah, was für ein Quatsch. Harmlos, aber Quatsch. Toll vor allem, wie hier das Wortspiel Sarah Sahara bis zum Erbrechen ausgereizt wird. Das fanden die Grauls wohl so dermaßen toll, dass sie gepflegt darauf pfiffen, dass das Mädchen als Engländerin natürlich Sarah heißen müsste.
Und auch später von einigen Sprechern so genannt wird. Naja, auch im Bereich der schlampigen Aussprachen hat Brand damals Maßstäbe gesetzt. Leider. Und hättest du gedacht, dass Sarah in der nächsten Szene von Gorgo überwältigt wird, bevor sie die U-Bahn erreichen kann?
So unverkrampft, wie der hier eingebaut wurde? Nie im Leben. Der Doktor hat sich übrigens als Polizist verkleidet, um die junge Frau zu täuschen. Die Szene ist fast 1:1 aus dem Buch übernommen worden. Und durchaus spannend.
Spannend ist auch die Frage, wer damals eigentlich Dr. Gorgo gesprochen hat. Europa hat ja keine Sprecher im Booklet angegeben und die heute existierenden Listen sind somit bloße Spekulation.
Laut der Seite Hörspiele.de soll Gorgos Sprecher kein geringerer als Peter Weiß gewesen sein. Der hat das aber wohl auf Nachfrage abgestritten.
Naja, wer würde das nicht abstreiten?
Ja, stimmt. Aber ich finde auch nicht, dass es nach ihm klingt.
Es gab auch mal die Vermutung, dass es sich bei dem Gorgo-Sprecher um den Frankfurter Theaterschauspieler Günther Amberger handelte. Kann gut hinkommen, auch wenn der keine weiteren Einsätze bei Europa hatte. Und es gibt Leute, die sagen, dass Dr. Gorgo nicht von einem Schauspieler, sondern einem wirklichen Irrenchirurgen gesprochen wurde, der hier seine eigene Geschichte nachspielte.
Ja, wer sagt das denn?
Na, ich? Gerade eben. Ich wollte halt auch mal völlig überzeugt von meiner These einen Gorgo-Sprecherbeitrag leisten. Ist natürlich Bullshit. Und Stichwort Bullshit. Die Mutter der toten Bianca Wells bekommt kurz danach Besuch von einem Hund, ein Collie, der sich zielgerichtet auf das Bett ihrer Tochter setzt und immer dann zu heulen beginnt, wenn der Name Bianca fällt.
Logische Schlussfolgerung. Gorgo hat dem Köter Teile des Gehirns der echten Bianca implantiert.
Ja, klar.
Nee, kein Witz. Da fragt man sich doch echt, wessen Hirn sie Jürgen Bückmück damals implantiert haben.
Larry und Higgins werden auch auf das Viech aufmerksam. Doch bevor der Agent es näher in Augenschein nehmen kann, stürmt es aus der Wohnung. Larry folgt ihm und stößt auf einen Bobby. Er findet an dem nichts verdächtig, doch der Hörer erfährt, dass der Polizist nach der Begegnung satanisch grinst und eine Hundepfeife in der Hand hat.
Hoho, beziehungsweise, das ist dann ja offensichtlich Gorgo, der erneut in Polizeiuniform auftritt. Aber hat er nicht so einen furchtbaren Buckel, den er trotz aller Selbstversuche nicht wegoperiert bekommen hat? Das ist doch der Grund, weshalb er glaubt, dass ihn alle verspotten. Und Brent fällt es nicht auf, dass da ein Polizist mit einem mega Buckelstreife läuft?
Ich dachte auch, es gäbe bei den Bullen gewisse Kriterien, um eingestellt zu werden. Man muss sicher nicht der sexiest man alive sein, aber so ein buckliges Männchen dürfte schon durch die Aufnahmeprüfung fallen.
Und wer sich jetzt fragt, wie Dan Schocker so ein Fauxpas unterlaufen konnte, der sollte sich lieber fragen, wieso er sich bei diesem ganzen Scheiß überhaupt irgendetwas fragt. Und natürlich war im Buch alles anders. Der Fehler geht wie immer aufs Konto von Grauli-Schlumpf.
Wobei der die Story ansonsten auch hier verbessert hat. Im Roman hat Gorgo nämlich einen Helfer engagiert, der den Hund kontrolliert. Und der auf Larry Brand schießen will, als er das Wohnhaus von Mrs. Wells verlässt.
Die anschließende Szene, in der sich Larry mit dem Helfer balgt, ist zwar durchaus spannend und actionreich, wirkt aber auch völlig deplatziert. So, als ob Danny Boy Schocker aufgefallen wäre, dass ihm noch exakt so eine Szene in der Heftmitte fehlt und Grasmückens Jürgen sie dann mehr oder weniger geschickt reingejürgelt hat.
Ach, daher kommt der Ausdruck. Sieh mal einer, guck. Ja, die Szene ist ein echter Fremdkörper. Gorgo wirkt nicht wie jemand, der für solche Dinge Helfer engagieren würde. Sonst operiert er im wahrsten Sinne des Wortes ja auch allein. Und gerade den Anblick der schockierten Mrs. Wells wird er sich wohl kaum entgehen lassen. An der will er sich nämlich mit dem deformierten Tochter-Collie-Hybriden rächen, weil sie ihn früher mal einen Hund genannt hat.
Bäh. Ein Glück, dass sie gerade diesen Terminus Technicus gewählt hat. Hätte sie ihn Sausack, Schweinepriester oder Arschgeige genannt, wäre seine Bastelarbeit wohl noch bizarrer und ekliger ausgefallen.
Man mag gar nicht daran denken.
Inzwischen ist die nach der Party entführte Sarah Malcolm wieder zu sich gekommen. In Gorgos Labor. Genauer gesagt in einem Tank mit einer Nährlösung. Und sie hat sich leicht unvorteilhaft verändert. Der Doc hat nämlich ihren Kopf sauber vom Körper getrennt und auf einen Haufen Tentakel gepappt.
Eine furchtbare Vorstellung und sicher der größte Schockmoment im ganzen Hörspiel. Das arme Ding.
Ja, sagst du. Gorgo alias Alex Fraser kennt da weniger Mitleid und verhöhnt das Mischwesen. Er sagt der jungen Frau ins Gesicht, dass es jetzt mit ihrer Schönheit aus sei und sie kein Mann mehr freiwillig ansehen oder sich von ihren Tentakeln liebkosen lassen wollen würde. Was ja Quatsch ist. Immerhin kann die Gute ja ab sofort 8 Handjobs auf Mal absolvieren.
Die Stelle war auch eine von denen, die von der Prüfstelle beanstandet wurden und in der Neuauflage fehlen. Soweit so verständlich. Komplett drin geblieben ist dafür eine andere Stelle, die noch viel schlimmer ist und auf die man liebend gern verzichtet hätte.
Captain, wir haben ihn wieder erreicht.
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kaloin.
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Captain.
Hier in London, Kaloin? Mitten in der Themse?
Mitten in der Themse, Captain. Wir hatten erst die Hoffnung, dass es Xantilon wäre, der legendäre versunkene Kontinent. Aber da hatten wir uns in der Reihe geirrt.
In der Serie, Kaloin, in der Serie. Wenn Sie nicht einmal diese beiden Begriffe unterscheiden können, sind Sie hier an Bord völlig falsch.
Ich bitte um Verzeihung, Captain. Ich fürchte, ich stehe unter Schock.
Ist es so schlimm, Kaloin?
Ja, Captain. Selbst der Frosch mit der Maske, der mörderische Hai und der Hexer haben bereits die Flucht ergriffen.
Worauf warten Sie dann noch, Kaloin? Bringen Sie uns von hier fort!
Aye, Captain.
Der Tiefpunkt ist eine Theaterprobe rund um die berühmte Schauspielerin Gay Malcolm, Sarahs Mutter. Sie probt mit ihrem Partner Henry, der sich partout seinen Text nicht merken kann.
Und für diese Probe haben sich die Grauls offenbar ein eigenes Ministück ausgedacht. In Versform.
Schlimm genug, doch man ist bereit, dieses im wahrsten Wortsinn Schmierentheater zu ertragen, weil man ja weiß, dass es bestimmt einen guten Payoff geben wird. Doch die Geduld des Hörers wird ebenfalls geprobt bzw. auf die Probe gestellt, denn die Szene will und will nicht enden.
Und so mancher Gag nervt auch schnell wie Sau, denn in der Szene soll ein Bote ein Paket ausliefern und verpasst immer seinen Einsatz für das Türklingeln. Und das regt den Regisseur so unfassbar lustig auf.
Hahaha.
Der übrigens gesprochen wird von unserem knödeligen Don Schnulze-Freund Peter Kirchberger.
Kurz.
Genau. Und irgendwann gehen einem die blöden Reime ebenfalls gehörig auf den Ballon und man fragt sich, wie lange dieser unnötige Dreck denn noch gestreckt werden kann. Die chinesische Wasserfolter ist dagegen wie ein fröhliches Planschen im Spaßbad Schloss Dankern.
O Charlie Graul, lass es mich wagen, in knappen Worten dir zu sagen, wie sehr ich mich für dich hier schäme. Denn diese Szene ist extreme Langeweile bloß und Pein.
Ich fürchte, ich schlafe auch gleich ein. Was hast du dir nur vorgestellt? Hast du uns nicht genug gequält?
So viele Reime, ist das schlau?
Die Szene nervt für wahr wie Sau.
Drum mach den Sack doch bitte zu.
Und lass uns mit dem Scheiß in Ruhe.
Und so weiter und so weiter und so weiter.
Und so weiter.
Richtig, das habe ich vergessen. Und dann, nachdem man tapfer ausgehalten und Minute um Minute den unlustigen Sülz über sich ergehen lassen hat, ist es endlich soweit. Und wir erleben nichts. Nada, ria, niente. Die Szene ist vorbei und es gab überhaupt keinen Payoff.
Tja, der erfolgt dann später bei der Premiere des Stückes. Und da müssen wir die kotigen Dialoge gleich nochmal hören. Bläh, warum denn? Mussten die da irgendwie die Kassette vollkriegen? Hatten die sich da auf Lanzarote nicht nur die Birne weggeschossen und weinselig den Müll in die Tasten gekloppt, sondern leider am nächsten Morgen auch noch vergessen, das mal nüchtern auszuarbeiten? Oder später bei der Aufnahme?
Wobei wir natürlich nicht wissen, ob Heike Diene und Dugi bei der Aufnahme nüchtern waren. Da wollen wir ihnen nichts unterstellen.
Richtig. Und immerhin ist es nicht wie bei Witzenleiters die Prüfung und die komplette Wiederholung der Theaterszene wird mit den dämlichen Gedanken einer Journalistin angereichert. So oder so, diese ganze Theaterszene ist vollkommen überflüssig und noch grauenhafter als alle Schockmomente der Folge zusammen. Und natürlich musste dieses Kleinod deutscher Hörspielunterhaltung in der Neuauflage unangetastet bleiben. Halleluja, Freunde! Halleluja!
Immerhin geht's danach aufs Ende zu. Gay bekommt nämlich wie geprobt in der Szene das Paket. Und diesmal hat es einen anderen Inhalt. Die Hand ihrer Tochter. Daraufhin bricht sie auf der Bühne zusammen und das Publikum applaudiert Amok. Sehr realistisch. Als Larry und Higgins in der Garderobe mit ihr Händchen halten, kommt Mrs. Wells angeschissen. Ihr ist eingefallen, woher sie die Namen der anderen toten Mädchen kannte. Es handelt sich ausnahmslos um Töchter von Frauen, die mal mit Alex Fraser zusammen waren. Brent ahnt jetzt, wer das nächste Opfer werden könnte. Linda Thornton. Wir haben sie kurz zuvor kennengelernt, als sie den Schlager Tür an Tür mit Alice gehört hat. Auf Deutsch wohlgemerkt. Komische Wahl für einen Londoner Teenager, aber sei's drum. Ihr Vater ist übrigens kein anderer als Märchenonkel Hans Pätsch, der zu der Zeit ungefähr 75 war. Der ist hier ja mal so gar nicht fehl am Platz.
Oh, immerhin hat er sich die 35 Jahre jüngere Heidi Schaffrath geangelt, der lüsterne geile Märchenbock. Larry eilt zu Linda, doch er kommt zu spät. Gorgo hat sie mit einem Trick zu sich geschafft. Dafür kommt der Collie wieder angeschissen und führt den Agenten und Higgins zu Frasers Labor. Praktischerweise steht die Tür offen.
Sie wollen den fiesen Doktor festnehmen, doch der hat noch immer die Hundepfeife, mit der er den Collie kontrolliert. Dieser reißt Brent zu Boden und stürzt sich auf ihn.
Lustig ist hier, wie Larry dem Chief-Inspektor während der Hundeattacke in aller Ruhe erklärt, dass sie keinen Pfiff gehört haben, weil die Frequenz einer Hundepfeife für das menschliche Ohr zu hoch ist.
Mr. Brent? Vorsicht, der Collie! Wieso reagiert denn der Hund? Wir haben doch nichts gehört!
Dr. Gorgonzola benutzt eine Hundepfeife.
Hä?
Hundepfeifen sind Hilfsmittel, mit denen Hundeführer dem Hund akustische Signale geben. Es werden übrigens viele Sorten Pfeifen verwendet, wie zum Beispiel Tillerpfeifen oder Schrillpfeifen. Wussten Sie, dass der Frequenzbereich so einer Hundepfeife zwischen 16.000 und 22.000 Hertz liegt? Oh, oh, stellen Sie sich das mal vor, 22.000 Hertz! Da muss ein Collie lange für stricken. Scherz beiseite. Die meisten Hundepfeifen werden durch Hineinblasen betrieben. Bei einigen Modellen ist sogar die Frequenz des Pfeiftons einstellbar. Über ein Gewinde. Und der Hund wird dann auf entsprechende Tonhöhen konditioniert. Hören Sie überhaupt zu, Chief Inspector? Richtig eingesetzt ist die Hundepfeife ein bewährtes Mittel, um antrainierte Verhalten des Hundes abzufordern. Sie können dabei sogar Trillerpfeife und Schrillpfeife kombinieren. Unfassbar, oder?
Hallo, Mr. Brandt. Ich habe das nicht verstanden mit der Hundepfeife. Wie war denn das jetzt? Ja, braves Hundi. Bist ein feines Tier. Schön Bäuermann machen.
Ball.
Gorgo nutzt die kleine Löwenzahn-Erklärbär-Einlage zur Flucht in den Nebenraum. Higgins folgt ihm.
Larry schüttelt den Collie irgendwann ab und das Viech läuft daraufhin immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand, bis Hirnmasse und Eiter spritzen. Jedenfalls im Original. Das mochten die Prüfer wohl auch nicht, obwohl sie nach dem Anhören der Theaterszene sicher selbst mit dem Gedanken gespielt hatten, sich auf die Art abzureagieren.
Der Hund ist tot und Larry tritt zu Higgins in den Nebenraum. Er sieht das mannshohe Aquarium mit dem Sarah-Tentakelwesen und darüber Gorgo. Higgins schießt auf den Doktor, trifft aber nur das Aquarium, aus dem die Nährflüssigkeit läuft.
Was man sich allerdings aus dem Dialog zusammenreimen muss, denn auf angemessene Geräusche hatte man damals wohl keinen Bock mehr. Einen Schuss hört man gar nicht und die Zerstörung des Aquariums klingt, als ob eine Glasvase auf den Boden fällt. Geil.
Danach schlingt Sarah einen ihrer Tentakel um Gorgos Hals. Sie tut das so geräuschlos, dass sogar Higgins erstaunt nachfragt, was der Doktor denn auf einmal hat. Und ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie er angeblich erwürgt wird, seine Stimme aber immer noch ganz normal klingt.
Dafür fleht Gorgo jetzt um Hilfe, nachdem er Sekunden vorher noch gesagt hat, dass sie ruhig auf ihn schießen sollen, weil er ohnehin nichts mehr zu verlieren hätte. Ja, was denn nun? Larry lehnt es konsequenterweise auch entschieden ab, das Leben des Psychodocs zu verlängern.
Diese Stelle fanden die Prüfer später besonders fragwürdig. In der Neufassung reagiert Larry einfach gar nicht mehr. Und die Szene wurde so weit gekürzt, dass man überhaupt nichts mehr versteht.
Wie auch immer. Gorgo kneift das Arschloch zu, Sarah ist auch tot, Linda kann gerettet werden. Und die Folge ist zu Ende.
Und das sehr abrupt. Man spendiert uns nicht mal mehr ein Schlussgefrotze. Offenbar hatte Darth Graul inzwischen das Interesse an dem Mumpitz ganz verloren.
Ja, der Schluss ist ein echtes Lowlight. Man denkt beim Anhören der geschnittenen Fassung, dass da unglaublich viel entfernt worden sein muss, so lieblos wie das alles runtergenudelt wird. Aber nein, das war eigentlich auch im Original schon nicht besser.
Fazit. Was für eine irre Mischung. Da wechseln sich ernsthaft bedrückende Szenen mit totalem Trash ab. Und die Story ist so bescheuert, dass sie schon wieder was hat. Es gibt ein paar Highlights, dazwischen allerdings auch unglaublich viel Leerlauf. Allem voran die unsägliche Theaterszene.
Die hätte man auf jeden Fall rausnehmen sollen. Dann wäre das Hörspiel natürlich sehr kurz gewesen, aber man hätte es ja gern mit was Gutem füllen dürfen. So wirkt die Handlung sehr überschaubar und geradlinig. Wie ein besonders simpler Krimi mit ein paar skurrilen Schauermomenten.
Die Geschichte ist selbst für Brandt-Verhältnisse hanebüchen und Gorgo wirkt eher lächerlich als wirklich bedrohlich. Geräusche und Musik klingen so, wie sie bei Europa damals eben geklungen haben. Und damit um Längen besser als etwa die grauenhaften TSB-Sinclairs aus der gleichen Zeit.
Warum nun gerade diese Folge auf dem Index landete, bleibt unklar. Wirklich schlimmer als der Rest ist sie nicht. Ob ich es als Elternteil allerdings geil gefunden hätte, wenn meine Kinder so einen Käse hören, steht auf einem anderen Blatt. Aber das würde mir mit vielen heutigen Produktionen genauso gehen. Auch ganz ohne Index.
Wichtig ist nur bei all den Diskussionen nicht den Kopf zu verlieren.
Thank you.
Mopsy Mops jagt Dr. Gorgo.
Crossover.
Was war das denn? Klang ja wieder Einstiegsdonner immer in der Hörspielkammer.
Ja, ich habe die Untertasse verschoben.
Oh, ach du Scheiße.
Aber es hat sich wohl komisch übertragen.
Die Produktion Die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo nehmen in der Hörspielgeschichte... Was? Nee. Und abends kruppelten sich die... Und abends kruppelten sie sich dann... Eieiei.
Das ist auch eine sehr merkwürdige Formulierung.
Ja. Und abends kruppelten sie sich dann den Wirsing... Ah, wird noch sogar ein Scherz im Abgang.
Die kleine Brust, die gerade anfangen wollte zu blühen.
Ja, warum hören Sie auf mit der Beschreibung?
Sind Sie der Pathologe aus dieser tollen Las Vegas-Folge?
Oh.
Genau. Und wieder ein Stückchen Seele zerstört.
Sahara, ich will dich malen, Baby. Zieh dich aus. Du wirst die Sonne sein, die Sonne der Sahara.
Helmut Zierl?
Sahara, ich will dich malen, Baby.
Ich nehme die U-Bahn. Die bringt mich wenigstens dorthin, wo ich... Und apropos... Nee. Und apropos... Und Stichwort Bullshit. Larry folgt ihm und stößt auf einen Bobby. Er findet an dem nichts verdächtig. Doch der Hörer erfährt, dass ich bölken muss. Ich dachte, ich könnte es durchziehen, aber...
Ja, hast du ja jetzt auch. Ach, zurückhalten? Ja, das kannst du nicht.
Ach so. Ich dachte, ich könnte bölken. Ja, ich hab's geschafft. Chaka, er kann es. Du schaffst es, du Scheiße.